Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wie es kaum anders sein könnte in Zeiten wie diesen. Nein, wir beschäftigen uns nicht irgendwie mit den bastianischen Skandalen. Wir beschäftigen uns auch nicht irgendwie damit, worüber die Konservativen in Österreich toben, dass eine Partei, die dieses ach so böse Wörtchen kommunistisch im Namen hat, in der Steiermark, beziehungsweise genau genommen in Graz, die Wahlen gewonnen hat. Sie schneiden ja traditionell auch in ein paar andere Gemeinden in der Steiermark gut ab, insbesondere in solche mit einer Industriearbeitertradition, Kapfenberg, Leoben und ähnliche. Sondern wir beschäftigen uns mit dem tatsächlich größten Skandal, den es gegeben hat in den letzten Wochen in Österreich, nämlich mit der sogenannten Steuerreform. Oder wie ich sie persönlich nennen würde, die größte Umverteilung von der Arbeit zum Kapital der letzten Jahrzehnte in Österreich. Und das zieht sich, glaube ich, durch die ganzen Einzelmaßnahmen, die sie in diesem Budgetpaket oder wie das juristisch korrekt heißt, im Budgetbegleitgesetz drinnen finden, zieht sich das eigentlich querbeet durch. Völlig egal, ob das in der Frage der Ökologie ist, ob das in der Frage der Einkommenssteuer ist, ob das in der Frage der Unterstützung von Kindern bzw. Familien ist, ist es eigentlich in allen Bereichen eine Umverteilung von unten nach oben. Wir werden die ganzen Sachen nachher der Reihe nach aufarbeiten, aber zuerst wollen wir euch einmal sagen, wer heute für euch an die Mikrofone ist.
Marlise,
Sabine,
Franz
und Axel. So, mit welchem Themenbereich fangen wir denn an? Mag vielleicht Ökologie, nachdem sie ja die Grünen so gebrüstet haben, Ich steige ein bisschen ein.
Lass mich allgemein.
Ja, bitte, sagen. Bitte, gern, ganz allgemein bitte gern.
Die größte Steuerreform ist sozusagen ja aufs Tableau gekommen, nicht aller Zeiten. Weil das ist ja eh fast immer so bei jeder Steuerreform.
Ja, und 2009 war viel größer wie jetzt, die wir als ÖBB erkennen.
Ganz genau, man muss das immer in Relation setzen. Nicht? Wenn man sich die anschaut, muss man es immer in Relation zum BIP setzen. Und da stellt man fest, dass das gar nicht der Fall ist, dass die irgendwie größer ist als die anderen Steuerreformen.
2009 war ja sogar in absolute Zahlen größer,
nicht genau, nur in Relation. Jetzt, da muss man aber dann natürlich betrachten, was nicht nur das nicht die größte Steuerreform aller Zeiten ist, sondern auch, dass sozusagen nur die Industrie, also die Großverdiener, großen Unternehmen und der gehobene Mittelstand davon profitiert. Das muss man, glaube ich, zur Einleitung, war mir das sehr wichtig.
Ich finde das total einen wichtigen Punkt und das ist ja, ich meine, ich lehne ja diese Begriffe wie Mittelstand ab. Das ist ja ein Faulroller in Wirklichkeit, weil in Wirklichkeit, das ist ein reines statistisches Konstrukt, mit dem sie uns arbeitende Menschen in die Hirne vernebeln, indem sie so tun, wie wenn es irgendwas in der Mitte geben kann. Es gibt aber nichts in der Mitte. Es gibt Leute, die haben ein Geld, von dem sie leben, oder Aktien oder Dividendenzahlungen oder einen Industriebetrieb oder was auch immer, jedenfalls Besitz in irgendeiner Form, von dem sie leben. Und der große Rest von uns muss arbeiten, damit er leben kann. Egal, ob man jetzt aktuell arbeitet, ob man in Zukunft arbeiten wird müssen, weil man noch in Ausbildung steht, oder ob man sein Leben lang gearbeitet hat, dass man jetzt von einer kärglichen Pension sein Dasein fristen kann. Die Tatsache ist, es ist Arbeit, von dem die Mehrheit lebt. Und selbst innerhalb der arbeitenden Menschen gibt es eine total grausliche Umverteilung irgendwie. Ich meine, sie kotzen groß, dass sie die Untersten eh entlastet haben, schon mit dem ersten Schritt. Aber Tatsache ist, dass von der Novellierung des Einkommenssteuergesetzes profitieren nicht einmal 50% der arbeitenden Menschen in Österreich momentan. Weil das Medianeinkommen liegt unter der Grenze, wo die Steuerstufen anfängt, wo sie zum Entlasten anfangen. Okay. Das ist ein absoluter Skandal. Und ich persönlich bin ja eigentlich schon lange der Meinung, dass wenn man tatsächlich das Steuersystem gerechter machen will, dann muss man aufhören, um die Prozentsätze zu drehen und muss die Steuergrenzen anpassen an die Inflation. Wobei das Allerwichtigste einmal war, dass nämlich die Steuerfreigrenze, also das, worunter man überhaupt keine Steuer zahlt, dass die einmal massivst angehoben wird. Da ist ja interessant, da ist hat es einmal unsere Partei, die SPÖ, geschafft, eine wirklich gute Forderung aufzustellen, vor 2 Wochen ungefähr, und sie ist nirgends vorkommen in die Medien. Aber sagen wir fair, sie ist auch nirgends vorkommen in der Rede von irgendeinem bedeutenden SPÖler oder einer bedeutenden SPÖlerin, nämlich die Forderung 1700 Einkommen steuerfrei. Das heißt, das wird bedeuten, mehr wie eine Verdopplung der jetzigen Einkommensteuerfreigrenze von 11.000 auf über 23.000 Euro. Da sind wir dann schon fast bei der zweiten Steuerstufe in Wirklichkeit. Das ist aber tatsächlich das, was man zum Leben braucht, irgendwie, weil die Armutsgefährdungsschwelle, wenn man von den 1700 brutto die Sozialversicherung wegrechnet, rechnet jetzt einmal grob mit 20%, 340 weg, ist man bei 1350, dann ist man nicht mehr weit über der Armutsgrenze. Und insofern denke ich, man muss für uns als Gewerkschafterinnen, muss für uns als Sozialdemokratinnen es ganz klar sein, dass ich sage jetzt, ich gehe auf die 60 zu, ich bin Akademiker, ich habe urviel Vordienstjahre. Das ist lieb und nett, wenn ich einen Tausender mehr habe nächstes Jahr, weil ich gehöre tatsächlich zu den großen Profiteuren dieser Steuerreform. Aber es wird nichts Grundsätzliches ändern an meinem Leben irgendwie. Wohingegen, wenn ich mir anschaue, und da muss man natürlich auch hinschauen auf die Leute, die gar keine Lohnsteuer zahlen jetzt, da muss man einfach, egal ob das also ein Negativsteuermodell ist oder ob das Transferzahlungen sind, das muss man sich genau überlegen. Aber die Leute, die so wenig haben, die keinen Tausender brutto haben, die brauchen den Tausender mehr im Jahr, weil für die das in ihrem Leben tatsächlich was verändert.
Ja, und dann lade ich die Geschichte mit Familienbonus nicht, dass die Leute keinen Familienbonus kriegen, die sozusagen keine Steuer zahlen, keine Einkommensteuer. Das ist ja auch schon ein Witz. Nicht? Das heißt, die profitieren von der Erhöhung des Familienbonus null. Ja?
Ich möchte jetzt dazu sagen, es ist schon ein bastianischer Skandal.
Guter Ausdruck.
Diese Steuerreform ist ein Skandal.
Genau, aber ja. Politischer Skandal. Und nicht, weil er irgendwo Arschloch, der kann ja noch nicht einmal Arschloch richtig schreiben in einem Chat, nicht weil er Arschloch geschrieben hat, sondern weil es ein politischer Skandal gegenüber den Menschen ist, die am wenigsten haben in dem Land.
Genau. Ne? Und es ist nämlich so, dass diese 1700 Euro Mindestlohn ist ja schon eine uralte Gewerkschaftsforderung.
Ne? Aber brutto, das war der große Unterschied. Die SPÖ forderte jetzt quasi
netto. Ja.
Und besser, nehmen wir netto. Aber diese 1700 Euro Mindestlohn brutto ist ja noch nicht in allen Kollektivverträgen passiert. Ne? Und wenn man sich das anschaut, zum Beispiel bei der Lederindustrie, da sind 2000 Leute, die davon betroffen werden. Und die wollen denen nicht einmal die 1500 geben. Ja? Mindestlohn. Also das ist schon die Sache. Und weil du das vorher angesprochen hast, die Einkommensteuersenkung von 25 auf 20% letztes Jahr ist ja vorgezogen gewesen. Die Hälfte davon haben profitiert die oberen Verdiener und die waren zu 90% Männer. Also es ist eine reine Männersteuerreform. Und es ist auch so, dass die Senkung der Köst bringt den arbeitenden Menschen gar nichts. Und es ist auch ein verschwendetes Geld. Weil nämlich, weil die Leute, die eh schon viel Geld haben, die kaufen sich vielleicht einmal eine Yacht oder sonst irgendwas, und die kaufen sie sich nicht in Österreich. Aber die Leute, wenn die mehr Geld hätten, also Alleinerzieherinnen, untere Einkommen, die würden das auch ausgeben. Und es würde in die Wirtschaft reinfließen und war viel sinnvoller investiert, als wenn man den sowieso schon Superreichen noch mehr gibt. Und meiner Meinung nach, die größte Schweinerei in dem Ganzen drinnen ist, erstens einmal, dass durch die Chats bekannt worden ist, dass 2017 Odrat haben, das Geld für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Weil seit 2017 geht man das haben. Ja, wir könnten das ganz einfach haben und damals war das Geld nämlich auch da dafür. Und dass man jetzt hergeht und sagt, wir machen dieses Kinderbetreuungsgeld. Und ja, natürlich, ich meine schon. Und wer verdient mehr in einer Ehe? Der Mann. Und wer kriegt? Der Mann. Wir gehen zurück ins Jahr 1975. Damals bis dorthin war das komplett klar, dass das Geld immer der Mann kriegt. Wie kann das sein? Und wenn die nicht zusammen wohnen, weil sie sich getrennt haben, dann hast du ja 50-50. Vollkommen egal, wer die Kinder betreut. Mhm. Und wenn sie es nämlich nicht, und wenn sie es ausmachen, dann ist es vielleicht anders. Aber das kann ja überhaupt nicht sein, oder? Ich meine, das ist ein feministischer Affront, ist das.
Ja, man muss über ganz kurz irgendwie, man kann ja splitten auf Antrag, aber dazu müssen halt einmal beide genug verdienen, dass du überhaupt jeweils 1.000 absetzen kannst im Jahr. Ja, und wie viele Frauen sind das?
Wenn du dich scheiden hast lassen, Ja. Ich meine, das war ja nicht, weil ihr euch so gut vertragen habt.
Nur noch ein Satz irgendwie zu der Kurssenkung, weil das Herz ja, die Regierung verkauft ja das so niedlich. Ja, wir senken die Einkommenssteuer um viele Prozente, aber wir sind so gut irgendwie zum österreichischen Proletariat und senken die Körperschaftssteuer nur um einen einzigen Prozentpunkt. Mhm. Nur überlegen wir uns mal, was das in der Praxis heißt. Du hast 100 Millionen Gewinn im Jahr. Weil der kleine Handwerker mit einem Gesellen und einem Lehrling, der hat eh einen Schatz. Ja? Wir reden eh vom Großkapital, das profitiert davon. 100 Millionen und du zahlst statt 25 Millionen nur mehr 24 Millionen. Das heißt, das ist eine Million, die sich dir erspart irgendwie. Mit der 1 Million konnte man 1000 Alleinerzieherinnen an 1000er Negativsteuer geben, der wirklich was bewegend hat im Leben dieser Frauen und ihrer Kinder selbstverständlich auch.
Ja, weil du gesagt hast, dass wir uns wieder in die 70er Jahre zurückbewegen. Mich wundert es ja nicht und ich denke mal, diese Steuerreform bildet das ab, was von dieser Regierung zu erwarten war. Ich meine, wer konservativ wählt, kriegt konservative Politik. Das ist einfach so und deswegen wundert mich dieses Paket, das da am Tisch liegt, überhaupt nicht. Die größte Sauerei empfinde ich eben auch die Erhöhung vom Kinderbetreuungsbonus, die wirklich nur den Oberen und den Gutverdienern zugute kommt, mir selber auch, aber ich brauche es nicht. Und der zweite ganz, ganz wesentliche Punkt, und das hast du so schön gesagt, das ist wirklich eine Riesenumverteilung von unten nach oben. Und es kann nicht sein, dass wir Arbeitnehmer schon wieder im Grunde auch für die Krise zahlen. Das kommt natürlich auch dazu. Wir werden zur Kasse gebeten, wir dürfen wieder brennen wie die Luster. Und die da oben kriegen ihre Geschenke von dieser konservativen Regierung. Und es wundert mich wirklich, dass die Leute sich da nicht ein bisschen mehr auf die Beine stellen und dagegen auch auf die Straße gehen. Weil ich glaube, die Zeit wäre wirklich reif, denen mal zu sagen, liebe Leute, so nicht. Und wie wir jetzt aus diesen ganzen Chatprotokollen ja auch wissen, das ist ja ein abgekartetes Spiel. Also das ist ja von langer Hand geplant. Das ist ja nichts, was einfach so passiert, sondern das hat Kalkül. Das ist wirklich gekaufte Politik von den Reichen und von den Großunternehmern. Und dem müssen wir jetzt wirklich endlich einen Riegel vorschieben, weil so geht es einfach nicht mehr.
Sie machen es halt geschickt, gell? Die Leute, denen es so schlecht geht, dass sie, sei es aus psychischen, sei es aus materiellen oder finanziellen Gründen, einfach nicht mehr schaffen, politisch aktiv zu werden und auf die Straßen gehen, die kriegen gar nichts irgendwie. Und die sich leisten können, auch durchaus im materiellen Sinn, die werden eh ein bisschen bedient irgendwie. Also insofern jetzt machtpolitisch ist das total geschickt irgendwie, wie sie es machen. Ja, man weiß einfach, dass es gibt diese Untergrenze, wo man politisch aktiv werden kann. Oder wie es der Bert Brecht einmal formuliert hat, zuerst das Fressen, dann die Moral. Mhm. Wenn du nicht weißt, wie deine Kinder in der letzten Woche noch was zum Fressen kriegen, dann hast echt andere Sachen im Kopf. Dann hast du andere Sachen im Kopf, als auf eine Demo zu gehen, ganz ehrlich.
Ich möchte noch eins dazu sagen zu diesem feministischen, nämlich Punkt 1. Gender Budgeting steht in der Verfassung und das haben sie vollkommen ignoriert. Es ist nichts drinnen. Und das ist was, und das Zweite, was es ist, wenn man jetzt herginge, statt diesen Familienbonus da an die Oberen weiter zu verteilen, wenn man das Geld hernehmen würde und in die Familienbeihilfe gab, dann würden 300.000 armutsgefährdete Kinder davon profitieren.
Ich bin immer ein bisschen zwiespältig, wenn es um Geldleistungen geht, gerade wenn es ums Betreuungsgeschichten geht, wie bei Kindern zum Beispiel. Ich frage mich, ob das Geld nicht noch besser angelegt war, wenn man zum Beispiel in eine Verbesserung der Kindergärten und der Nachmittagsbetreuung investieren darf.
Da braucht man extra Geld dafür, da wollen wir noch mal 2 Milliarden.
Da braucht man extra Geld, weil nur mit der Betreuung ist nicht getan. Nein.
Und dann waren wir gleich bei der Bildung.
Ja, genau. Ja, genau, dann sind wir bei der Bildung. Das ist genau der Punkt, auf den
ich. Und mit der Bildung hätte man vielleicht das zusammenbringen, dass sie die Einkommensgruppen, die sozusagen sie tagtäglich sie abkämpfen müssen und quasi jene sind, die dann nicht in den Kampf einsteigen können, dass die dann auch dabei sind. Mhm.
Naja, und vor allem
diese Verschleierung sozusagen durchbrechen.
Vor allem auch für Frauen, insbesondere am flachen Land, irgendwie, wo es einfach nur Kindergartenöffnungszeiten von 8 bis 12 gibt, die Möglichkeit gibt, dass sie aus der Teilzeitarmutsfalle aussteigen, irgendwie, indem man die Öffnungszeiten verlängert von elementaren Bildungseinrichtungen.
Wo ist denn der Gender Pay Gap am größten? Dort, wo es am wenigsten Kinderbetreuung
gibt. Wo ist er am niedrigsten? In Wien mit 18,8%.
18,5%.
Also ich habe halt, wurscht, in einer Aussendung von den SPÖ-Frauen ist halt 18,8, aber wurscht, scheiß mal auf die 13%.
Auf jeden Fall ist in Wien der Gender Pay Gap am niedrigsten, weil die Kinderbetreuung am besten ist. In Vorarlberg ist der Gender Pay Gap am größten, weil es am wenigsten Kinderbetreuung gibt.
Und die kürzesten Öffnungszeiten.
Und die kürzesten Öffnungszeiten und Sommerschließzeiten und fragen wir nicht, was noch alles.
Genau. Ja. Und viel zuzahlen, wenn du dann eine längere Betreuung brauchst.
Ja, absolut, ja. Das heißt, das belastet dein Budget. Im Grunde kann man ja alles auf drei Hauptforderungen reduzieren. Das eine ist einmal eine flächendeckende Gratis-Kinderbetreuung, dass die Leute arbeiten gehen können ab dem ersten Lebensjahr. Auf die hätten wir sich ja schon geeinigt.
Aber da hat dann ein Karrierist quasi.
Da
passt die! Das ist mal das eine. Das andere sind die 1700 Mindestlohn steuerfrei, um aus der prekären Situation rauszukommen. Und das dritte wäre die 35 Stunden oder noch weniger Woche. Ich glaube, wenn man die drei Maßnahmen durchbringen würde, dann wäre das wirklich eine Revolution am Arbeitsmarkt und würde die Gesellschaft wirklich nachhaltig verändern.
Wir brauchen auch noch ein bisschen Geld für die Pflege.
Ich tat bei der flächendeckenden Kinderbetreuung, da würde ich gerne noch eins hinzufügen, es reicht nicht der Rechtsanspruch, weil dann sagen sie, es ist flächendeckend irgendwie mit 4 Stunden am Tag, sondern es braucht einfach das, was die Kolleginnen in der Elementarpädagogik fordern, nämlich bundeseinheitliches Rahmengesetz mit Qualitätskriterien. Und zu diesen Qualitätskriterien gehört auch halt sowas wie Minimum 10, wenn nicht 12 Stunden Öffnungszeit pro Tag. Ja? Und das geht nicht nur bis zum Beginn der Volksschule, sondern es muss halt auch möglich sein, dass wenn dein Kind schon in der Volksschule dann eben ist, irgendwie das Frau, ich sage jetzt einmal, außer Kind wohin bringen, kochen, 8 Stunden hackeln und dann Kind wieder abholen, vielleicht auch noch wenigstens 2 Stunden Zeit für sich selber hat. Und deswegen komme ich auf 12 Stunden Minimum Öffnungszeit. Mir persönlich waren ja 24 Stunden noch lieber. Da braucht man vielleicht weniger Gruppen, da kann man über alles diskutieren. Aber persönlich glaube ich, dass auch Alleinerzieherinnen das Recht haben müssen, hin und wieder mal eine Party zu feiern und die ganze Nacht unterwegs
voll,
zu sein.
Voll, bin ich auch voll dafür. Und auch Mütter, ganz einfach generell Mütter,
ja.
Oder? Wenn sie ihre Kinder verlassen wollen.
Ja, so ist der hartes Wort, wenn sie ihre Kinder verlassen wollen.
Also meine Freundinnen, die sind wirklich, die Kinder gekriegt haben, die sind wirklich von Partylöwin, ja, zu Mama.
Helikopter.
Voll. Ja. Und jetzt, wo die Kinder so 2, 2,5, 3 sind, verlassen sie die Kinder, also gehen sie wieder fort. Ja. Aber davor war gar nichts.
Also einigen wir uns vielleicht darauf, Öffnungszeiten ja, aber sie sollen nicht im vollen Umfang pro Kind ausgeschöpft werden, weil ich glaube, wenn ein Kind 8 Stunden in der Fremdbetreuung ist pro Tag, reicht das wirklich fürs Kind. Also ich glaube, die Kindersicht sollte trotz alledem immer im Vordergrund stehen.
Darf ich zur Steuerreform zurück?
Nein, warte, ganz kurz, das ist mal wichtig. Auch Frauen haben ihre Rechte irgendwie. Und mit dem Argument, dass die Kinder da stehen sollen, ja, das gilt vielleicht für 300 Tage im Jahr. Und wenn an 65 Tage im Jahr irgendwie die Frauen einmal Party feiern wollen, dann ist das genauso legitim. Weil ein Kind hat nichts von einer frustrierten Mutter irgendwie, die nur das Gefühl hat, aus Zwang beim Kind zu Hause zu sein. Das ist 100-mal wichtiger wie die Frage der Zeit.
Vollkommen richtig, aber da reden wir jetzt dann echt schon vom Luxusproblem, weil die allermeisten Frauen sind froh, wenn sie überhaupt die Arbeit irgendwie unterbringen im
absolut.
Moment. Also das ist jetzt
absolut.
Der absolute Idealzustand, von dem du jetzt redest. Ich
überhaupt ein bisschen Zeit fürs Kind haben. Ja.
Unser Partie, wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik, sind nicht dazu, um eben die Notstandspolitik, die auch in der Elementarpädagogik reagiert, abzuschaffen. Und deswegen geht es darum, dass man schlicht und einfach sagen muss, wirklich notwendig wäre in diesem Land und nicht nur 3% besser oder 5% besser, sondern wir sagen, das ist das, wo wir hin müssen. Ja, und wenn es nach uns geht, dann bitte morgen. Und wenn es nicht morgen geht, dann werden wir halt so lange dafür kämpfen, bis es soweit ist.
Aber das Problem mit den Elementarpädagoginnen ist ja das, es gibt in Österreich 61 verschiedene Kollektivverträge.
Ja? Und Mindestlohntarife, muss ich sagen.
Ja, es ist ja Wahnsinn, oder?
Ich meine, völlig verrückt.
Es ist ein und der gleiche völlig Beruf von Bodensee bis zum Neusiedlersee. Aber wenn du Pech hast, bist du im falschen Kindergarten und verdienst zu wenig.
Was der ein und derselbe Beruf, ja, wenn es wirklich um die Kindergärtenpädagogin geht, aber man darf ja nicht vergessen, dass mittlerweile ein Großteil des Personals die sogenannten Kindergartenassistentinnen sind. Und da ist das Ausbildungslevel von Bundesland zu Bundesland komplett unterschiedlich irgendwie. Da gibt es manche Bundesländer, wo du 30 Stunden Kursal machst und dann darfst du mit den Zwergen arbeiten. Und selbst in die guten Bundesländer reden wir auch nur von ganz wenigen 100 Stunden. Also ich rede von keiner ernsthaften Ausbildung. Oh. Zumindest keiner, die ich vorstelle. Dann gehören natürlich noch Sprachkriterien dazu irgendwie. Das ist ja eine urlange Diskussion, die wir zufälligerweise auch in der GPA-Vorsitzender von dem Fachausschuss, wo auch die Elementarpädagogik dazugehört. Und es sagen halt alle nein, aber wenn wir das Deutschniveau anheben, dann findet man immer genug Personal. Auf der anderen Seite wissen wir genau, ja, wenn du in der ersten Bildungseinrichtung nicht gescheit Deutsch lernst oder es vorgelebt kriegst mit schlechtem Deutsch, naja, was wird denn dann rausgekommen bei den Kids? Die Kids sind ja nicht
deppert. Der Punkt ist ja der, was will ich damit erreichen? Soll ich einfach nur aufpassen auf die Kinder, dass sie keinen Unfall haben, weil sie auf der Straße spielen unbeaufsichtigt? Oder will ich sozusagen die Kinder... Ist das der erste Bildungsschritt?
Absolut, oder?
Das als ist Mensch. Aber, das ist ja. Eben die Realität.
Das ist der Punkt und nach dem muss ich mich richten. Und da muss halt die Trägerorganisation oder also in dem Fall vielleicht die Gemeinde dementsprechend handeln und auch investieren. Da nutzt man nichts.
Die Realität ist halt die, dass sehr oft so ist, irgendwie, es fällt auch Kindergartenpädagogin aus irgendwie, dann muss die eine, die noch da ist, in einem Kindergarten... Ja. Nein, das ist noch gar nicht, ja. Sondern es gibt halt einen Kindergarten mit, sagen wir, zwei Gruppen, einfachstes Beispiel, dann betreut die Pädagogin zwei Gruppen gleichzeitig. So, nachdem sie sich nicht teilen kann, hupft sie hin und her, bemüht sie jedes Beste zu tun, was pädagogisch möglich ist, aber die eigentliche Arbeit machen die Assistentinnen, die de facto aber keine pädagogische Ausbildung haben oder eine viel zu geringe pädagogische Ausbildung. Es ist kein Wunder, dass die Kolleginnen endlich einmal auf die Straßen gegangen sind letzte Woche. Ja. Großartig. Aber wenn man über die Gewerkschaftspolitik streiten kann, ob es sinnvoll ist, wenn man zwei Demos in einer Woche macht, schon da wirklich fette gemeinsame, aber...
Und das
bei der Kirche waren beide
die Männer geredet haben. Und zwar bis auf zwei Frauen waren es nur Männer. Aber macht nichts.
Es gibt halt auch Kindergartenpädagogen mittlerweile.
Ich glaube aber ziemlich viel weniger.
Als aber der Anteil war jetzt ein bisschen
da. Ziemlich viel.
Aber Fakt ist, die Regierung hat halt wieder mal nichts für Kinder, Frauen und Familien gemacht. Ich glaube, auf das können wir uns einigen.
Genau.
Für reiche Familien.
Ja. Genau. Dann hat es das neu erleichtert.
Für das 1%.
Wobei, muss ich jetzt da sagen, auch bei den Unternehmen, das hat der Axel vorher irgendwann erwähnt, dass das ja bei den Unternehmen genauso gestaltet ist. Nicht? Die großen Unternehmen profitieren am meisten und der kleine Einzelunternehmer oder ein Unternehmer mit 2-3 Angestellten, der hat genau nichts davon. Berechnung gibt es, wo, glaube ich, die Steuerentlastung durch die Senkung, durch die Köstsenkung ungefähr 1,5 Milliarden ist, 1,1 bis 1,5 Milliarden und 2/3 davon werden die großen Unternehmen einstreichen. Genau, die Kinderbetreuung war finanziert und was halt da ist, man hätte vielleicht den einen oder anderen Einzelunternehmer oder die kleinen Unternehmen auch auf der Seite der Arbeitnehmer, die genauso wenig davon haben. Nicht?
Es ist total super, wenn die Kinderbetreuung finanziert wird, aber wir wissen, es ist vorher angesprochen worden, wir brauchen in Wirklichkeit mittlerweile eine Kindergartenmilliarde, 2 Sozialmilliarden, 3 bis 4 Pflegemilliarden, um nur die Basisherausforderungen zu stemmen. Irgendwie, weil die Leute, es sind ja gerade wieder die Studien daherkommen, irgendwie Offensive Gesundheit, 42% des Pflegepersonals überlegt, den Job zu verlassen. Und haben schon haufenweise. Ich kenne einen Betrieb in Niederösterreich, die suchen gerade 400 Pflegepersonen. Und da kann man, das ist ein sehr großer Betrieb, aber kann man trotzdem keiner erzählen, dass wenn 400 Leute fehlen, dass man noch halbwegs eine gescheite Arbeit machen kann. Ja? Und es ist nicht so, dass keine Leute in den Beruf wollen irgendwie, sondern es ist so, dass die Leute so die Bedingungen nicht im Beruf wollen. Da hat die Sabine ganz einen wichtigen Punkt angesprochen, 35-Stunden-Wochen. Wenn es nach mir geht, als erster Schritt, dann die 32 Stunden und insbesondere 4-Tage-Woche, weil ich einfach glaube, dass ein 3-tägiger Freizeitblock bei solchen Jobs extrem wichtig war, um einen gescheiten Erholungseffekt zu haben. Und deswegen gibt es ja von der GPA und von der WIDA, jetzt kommt gerade irgendwie der Relaunch unserer Kampagne vom Frühjahr, Worte reichen nicht, die ja im Prinzip 3 Hauptforderungen hat. Mehr Freizeit, mehr Kolleginnen, sprich mehr Personal und mehr Kohle. Aber wenn es bei den jungen Leuten gar nicht mehr so sehr ums Geld geht, da geht es oft viel mehr um ein gutes Verhältnis von Freizeit und Arbeit. Das passt da total, finde ich. Aber das Geld wird man halt auch brauchen, um die 230-Stunden-Woche und das zusätzliche Personal zu kriegen. Weil Personal gibt es ja relativ viel. Es ist halt oft nicht im Beruf tätig. Und
es gibt ja nicht nur Personal, es war halt ja auch das Geld da. Weil wenn du sagst, es braucht eine Kindergartenmilliarde und 2 Pflegemilliarden, das hört sich nach enorm viel Geld an. Das ist es aber nicht. Das Geld wäre ja da.
Im Vergleich zu dem, was da passiert.
Also,
was passiert ist, oder?
Wenn man sich anschaut, dass die Köst einmal über 50% war, irgendwie, mit dem kann man diese ganzen Milliarden und noch ein paar dazu, die Schul- und Uni-Milliarde und alles, was alles noch gefordert wird, kann man auch alles locker finanzieren. Und ich traue mir zu wetten, dass Siemens, Bank Austria, Unicredit, wie sie alle hassen, werden nicht pleite gehen. Ja?
Und die kalte Progression nicht zu vergessen.
Ja.
Das heißt, die
was? Die habe ich schon ganz vergessen.
Naja, aber die Arbeitnehmerinnen finanzieren sich quasi ihre Entlastung selber, nicht? Ja. Für die höheren Einkommensgruppen, nicht? Und das für die Unternehmen auch gleich mit. Nicht? Super.
Ja. Ich wollte jetzt noch was zur Pflege sagen, weil das Problem ist ja wirklich, dass man kann, also dass niemand mehr, also wenige Leute in dem Beruf arbeiten wollen. Und was heißt das aber? Das heißt, dass die pflegebedürftigen Menschen nicht in irgendwelchen Institutionen, Anstalten oder wo immer, dass sie untergebracht werden können, sondern die bleiben zu Hause. Das heißt, wer kümmert sich um die Pflegebedürftigen? Die Frauen natürlich. Ne? Und dann gehen Frauen wieder in Teilzeit. Und wo sind wir dann? Gender Pay Gap.
Und dort,
Gender Pension Gap, Gender Time Gap, Gender, was weiß ich, was weiß ich für ein Gap. Ne?
Das ist das große Problem an diesen Modellen, auf die jetzt alle abfahren. Irgendwie stellen wir doch die pflegenden Angehörigen beim Land oder in einer GmbH vom Land oder wo auch immer irgendwie an. Und es sind zu über 90% oder 80% aus dem im Burgenland irgendwie sind's Frauen. Ja? Da gehen wir wieder in Wirklichkeit zu einem Geschlechterbild zurück, das mit der Professionalisierung der sozialen Arbeit im weitesten Sinn des Wortes Mitte der 70er Jahre endlich ein bisschen begonnen worden ist zu überwinden. Wir haben es eh noch nicht überwunden. Das ist ja Illusion, das zu glauben. Ja. Und dann gibt es halt dort, wo es viel Geld gibt, gibt es halt eine 24-Stunden-Betreuung, die qualitativ weit nicht an der Pflege heranreicht. Ja.
Nein, aber Familien stehen ja, die müssen ja zusammenzahlen, damit sie sich das leisten können, dass es 24-Stunden-Pflege gibt. Was heißt das? Die Leute arbeiten mehr. Ja, machen Überstunden oder sparen sie sonst irgendwo ab, um eine 24-Stunden-Pflege zu bezahlen. Und die 24-Stunden-Pflege nimmt das Geld.
Betreuung.
24-Stunden-Betreuerin nimmt das Geld natürlich mit nach Haus. Ja?
Das ist ja logisch.
Ist ja voll logisch. Das heißt, da wird Geld in Österreich verdient, 7-mal versteuert und dann geht es an jemanden, die das vollkommen logisch mitnimmt. Das heißt, das hat für unsere Wirtschaft null Effekt.
Aber gleichzeitig haben sie keinen Anspruch auf den tollen Familienbonus, Familienbeihilfe etc. pp. Ja. Und das ist ja auch das Problem an diesem Anstellungsmodell durch die Länder irgendwie. Das hört sich ja so super an, man kriegt 1.700 brutto dafür und tralala. Aber da geht das ganze Pflegegeld einmal rein in die 1.700. Dann geht ein Teil der Pension der zur pflegenden Person rein. Das heißt, in Wirklichkeit zahlen die Länder einen relativ lächerlichen Betrag drauf. Ja. Und was ich ja schon überhaupt nicht mehr hören kann, es findet sich auch irgendwo im Budgetbegleitgesetz, wir brauchen eine Ausbildungsoffensive. Ja. In Wien baut sogar ein eigenes Gebäude beim FH-Campus für Pflegeausbildung und tralala. Manchmal frage ich mich echt leiden, denkt von euch irgendwer noch? Ja, wir sehen das seit Jahren, wo es heißt, ja bessere Ausbildung und tralala und dann hat man bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Ja, individuell. Aber es senkt die Arbeitslosigkeit nicht, weil du drängst halt nachher, wenn der schlechter ausgebildet ist. Und das gleiche Problem haben wir in der Pflege. Du kannst ausbilden und ausbilden und ausbilden, solange die Leute im Durchschnitt 6 bis 7 Jahre im Beruf bleiben, kannst scheißen gehen, weil du gar nicht so viel ausbilden kannst. Man muss schauen, dass die Leute länger im Beruf bleiben. Und das geht halt wieder nur über die von der Sabine angesprochenen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im weitesten Sinn, wo Arbeitszeitverkürzung ganz ein zentraler Aspekt dabei ist. Gerade bei so, ich wünsche ja alle Leute im Land irgendwie, ja. Aber wenn wir wo anfangen, dann bitte bei Arbeiten, die, also der Fachbegriff ist Containment, Arbeitsplatz, übersetzt hast das psychische Schwerarbeit. Und das ist halt eine Pflegearbeit im Sozialbereich im größten Sinn. Elementarpädagogik, Arbeit mit körperlich oder psychisch und oder psychisch benachteiligten Kindern etc. pp. Da fallen wir jetzt noch viel ein, aber das sprengt den Rahmen, dass wir da die ganze Aufzählung machen.
Aber um noch auf die kalte Progression zurückzukommen. Wir haben jetzt mal nachgeschaut, wann das überhaupt begonnen hat mit dieser kalten Progression. Und das hat schon mit der Einführung der Einkommensteuer im 19. Jahrhundert begonnen. Damals hieß es noch progressiv. Da waren alle voll glücklich drüber. Ja, die haben sich alle gedacht, bach, super. Entschuldigung, jetzt muss ich kurz husten. Und da haben sie echt gedacht, das ist voll super und so. Und dann sind sie draufgekommen, das ist auch voll ein Schatz. Ne? Und seitdem versuchen sie, die abzuschaffen. Und das war 2017 gekommen. Wenn nicht.
Ja, wenn nicht.
Wenn nicht.
Was ist ja passiert nicht,
was es ja gegeben hat, in Italien hat es ja lange diese sogenannte Scala Mobile gegeben, wo es geheißen hat, einmal jährlich sind alle Gehälter automatisch an die Inflation angepasst worden. Die Gewerkschaften haben dann echte Lohnerhöhungen verhandelt. In Luxemburg gibt es das teilweise noch immer. Das heißt zwar nicht Scala Mobile, aber es ist ein ähnliches Modell, die automatische Anpassung an die Inflation. Ja. Und jetzt denke ich mal schon, dass es also für mich absolut nachvollziehbar ist, dass es irgendwelche Grenzen gibt. Ja, wenn wir 50, 100.000 Euro im Jahr verdient, dann braucht man das nicht. Ja, es geht viel mehr darum, irgendwie, dass man einfach, wie ich es vorher gesagt habe, die Steuerfreigrenzen und die Steuertarifgrenzen irgendwie vor allem anpasst an die Inflation. Ja. Und deswegen war ja, oder ist in Österreich nach wie vor die Gewerkschaftsbewegung im Gegensatz zu anderen Ländern gegen einen gesetzlichen Mindestlohn, weil sie es halt dann immer gut verkaufen können, wenn sie es durchsetzen. Mhm. Nur die Realität ist halt, es kommt dann alle 3, 4, 5 Jahre irgendein Reformchen vom Einkommenssteuergesetz. Und in Wirklichkeit hast du in die 3, 4 Jahre hast schon 3 oder 4 Mal das gezahlt, was du nachher zurückkriegst. Und dann fängt das Spiel von vorn wieder an. Ja. Und gleichzeitig bei der Köst, ja, das Riesenproblem ist ja, dass gerade die großen Unternehmen wieder, die haben ja 100.000 Möglichkeiten zu tricksen. Ein Großkonzern zahlt in seinem Leben eh nie und nimmer reale 25% Kosten irgendwie. Weil der hat irgendeine Gegenverrechnung mit einer Tochter GmbH in, weiß ich nicht, von Luxemburg über Malta bis zu Irland, mit die halt die ganzen Steuertrickschen gehen irgendwie und dann kann man das und das absetzen und so. Das ist ja zum Beispiel auch ein Punkt, der mich so extrem ärgert als Beschäftigter oder als Betriebsrat im Sozialbereich. Ja. Es gibt praktisch überall in diesen Konzernen gibt's viel bessere betriebliche Sozialleistungen wie bei uns im Sozialbereich. Nicht, weil unsere Geschäftsführer die größeren Arschlöcher sind, sondern weil es beim Siemens, bei der Bank Austria total einfach ist. Du machst eine betriebliche Sozialleistung, schreibst die in eine Betriebsvereinbarung und damit kannst du das aus der Köst absetzen. Ich freue mich ja, dass die Leute irgendwie was kriegen, die Beschäftigten. Aber wenn in unsere Betriebe sowas passiert, gilt genauso für die Sozialversicherung natürlich.
Dann geht das leider nicht.
Dann müssen die, nein, es geht schon, aber es ist echtes Geld, das dafür in die Hand genommen muss und nicht einfach eine Zahl, die der Finanzminister weniger kriegt. Ja. Und jetzt kommen es, ist ja auch ein Teil des Budgetbegleitgesetzes, dass wir da kommen, oh, wir wollen die zweite Säule mehr fördern, irgendwie mehr betriebliche Pensionsvorsorge und tralala. Ist auch wieder lieb und nett, aber das geht halt auch wieder nur für den For-Profit-Bereich und im Non-Profit-Bereich, wo bald die Hälfte der arbeitenden Menschen in Österreich arbeitet, wenn man den öffentlichen Dienst dazu rechnet zum Non-Profit-Bereich, wird sich das nicht abspülen irgendwie, weil welcher Geschäftsführer sagt, na, ich zahle 5% von deinem Bruttogehalt im Jahr in einer Pensionskasse ein.
Gut, Franz, du wirst ja seit einiger Zeit was sagen.
Nein, ich sage immer dazwischen was.
Also ich möchte jetzt nur hinzufügen, der Franz hat da ungefähr 7 Seiten ausgedrucktes Papier, wo sie ihn alles anzipft an der Steuerreform.
Naja, anzipfte, ich meine, wie anzipfte? Anzipfen tut das, was sie verkauft, das einfach nicht stattfindet. Nicht? Es ist eine Steuerreform für die, die es eh haben. Ja, das haben wir gesagt. Und deswegen ist ja wichtig, dass wir sozusagen auch immer unser Bild dazu tun, was notwendig wäre. Ja? Was wir noch nicht angesprochen haben, ist der ganze ökologische Faktor von dem, der ja auch nicht stattfindet. Wir haben das mit der Tonne, mit der CO2, die Bepreisung der CO2, des CO2-Ausstoßes gesagt am Anfang, nicht? Wo sie 30% am Anfang geht es da, 30 Euro pro Tonne und jetzt bis 55 Euro 2025. Und das Doppelte von dem, das heißt 100 Euro pro Tonne, wäre mal der Einstieg sozusagen, dass man überhaupt davon reden kann, dass sich irgendeiner überlegt, dass quasi ein Lenkungseffekt damit stattfindet. Nicht? Abgesehen davon jetzt da von diesen Ausgleichszahlungen, die da passieren, die da abgestuft sind, nicht? Wo der urbane Bereich am wenigsten kriegt, dort wo aber der öffentliche Verkehr gut ausgebaut ist. Der spannende Punkt dabei ist ja, das ist eigentlich eine Bestrafung für den urbanen Bereich, der öffentlichen Verkehr gut ausbaut. Und wenn man sich die Bundesländer anschaut, also den nicht-urbanen Bereich, Niederösterreich als Beispiel, die ja quasi 100 Nebenbahnen oder so eingestellt haben vor wenigen Jahren, ja, da musst du dann fragen, für was kriegen die jetzt da Unterstützung? Dann sollen sie in den öffentlichen Verkehr investieren, was die nicht machen.
Ja? Genau, komplett ein unlogisches System. Man kriegt individuell einen Bonus, statt dass man sagt, wir nehmen diese, wie du völlig richtig gesagt hast, viel zu geringen Außeneinnahmen aus der CO2-Bepreisung, weil die meisten Experten sagen, passt schon, man kann niedriger anfangen, aber man muss zumindest 300 Euro kommen pro Tonne, dass das irgendwie einen ernstzunehmenden Lenkungseffekt hat, der vielleicht noch eine Chance hat, die Klimakatastrophe, ich will gar nicht sagen zu stoppen, sondern auszuschieben oder zu verringern, weil dazu braucht es wahrscheinlich viel mehr Maßnahmen. Man nimmt das Geld, egal wie viele Milliarden reinkommen, und sagt, okay, liebe öffentliche Hand in den Bundesländern, in den Gemeinden, wenn ihr ein öffentliches Verkehrsmittel in der Form, in der und der Länge, mit die und die Frequenzen und Zeiten, wo gefahren wird, baut, gibt es einen Zuschuss von X. Das war was, wo wirklich genau was passiert. Irgendwie. Weil individuell noch dazu mit der weiteren Beibehaltung vom sogenannten Dieselprivileg, Ausnahmen für die Landwirtschaft, ja, okay, für die Flugindustrie etc. pp. Also die ganzen Mega- und Kompensationszahlungen für die große Industrie, die genauso viel Dreck produziert wie der Individualverkehr. Entschuldige, alles, was wirklich Massendreck produziert, wird kompensiert. Genau. Ich meine,
das wird eigentlich unterstützt in Wirklichkeit.
Nicht? Aber das ist ja der Punkt, wie das Verkaufen. Ich meine, das große Schlagwort ökosoziale Steuerreform. Ich meine, da stellen sich bei mir ja alle Haare auf. Weil jetzt haben wir ganz viel geredet, dass diese Steuerreform nicht sozial ist. Und sie ist auch überhaupt nicht ökologisch. Und sie ist deswegen nicht ökologisch, weil sie in dem nicht ökologisch sein auch noch dazu asozial ist. Mhm. Also diese ganzen Zahlungen, wie Sie es jetzt eh richtig angesprochen haben, die sind ja ein Witz, weil in Wirklichkeit die Wiener kriegen ja weniger als die in den Bundesländern und in Wien wird zu großen Teilen auch noch mit Gas geheizt zum Beispiel und das müssen die Leute zahlen. Warum muss sowas nicht der Vermieter zum Beispiel bezahlen? Ja, das sind ganz viele Maßnahmen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und die halt wieder, und jetzt haben wir es eh schon 10-mal gesagt, auf die Kleinen gehen und die Großkopferten, die werden bevorzugt. Weil wenn ich jetzt in Baden in meiner Villa sitze und die Öffis trotzdem vor der Haustür habe, kriege ich 200 Euro pro Kopf.
Wobei in Baden in der Villa wirst du nicht mit dem Öffi fahren.
Und du, nein, eben, das ist ja der Punkt, aber ich könnte es machen. Aber die kriegen trotzdem die 200 Euro.
Die Badener Bahn ist nicht so schlecht. Ne?
Und das ist der Punkt.
Ja, also ich ja, aber wir haben es in die Chats geschrieben, der Böbel, nein, was haben sie geschrieben?
Ja, wir sind ja der Böbel.
Ja, dort wird sich keiner von der Villa quasi ins öffentliche
Böbel und stolz drauf.
Und ich muss noch eins dazu sagen, ich bin schon dafür, dass man die Leute dann...
Tiere, ja.
Tiere.
Genau, zu den ganzen Tieren. Tiere. In die Straßenbau setzen. Ne?
Da, ja, genau.
Ja, genau, das brauchst du noch. Ne?
Also ich finde schon, wenn man jetzt eine ordentliche CO2-Besteuerung gemacht hätte, und da bin ich auch bei dir, also das hätten mindestens die 100 Euro sein müssen, dann hätte man natürlich in gewissen Bereichen schon Ausgleichszahlungen gebraucht. Also wenn ich jetzt im tiefsten Waldviertel sitze und da eben kein öffentlicher Verkehr ist und ich mein Kind in die Schule und in den Kindergarten irgendwie bringen muss, weil was weiß ich was, den Leuten hätte ich schon was gegeben, aber eben sozial gestaffelt. Und mit der Gießkanne, wie die jetzt mit den Förderungen umgehen und sagen, ja, auf der einen Seite zahlt es eh.
Ja, aber korrigiere mich jetzt, weil ich dich jetzt unterbrich, aber der Bauer, um bei dem Beispiel zu bleiben, der auch ein Auto hat, der kriegt die Kompensationszahlung auch.
Der braucht
ein Blühens hinfahren.
Das stimmt.
Der tut sein Feld beackern und hat dann ein Blühens.
Das stimmt, aber das ist ja wieder eine andere Baustelle. Ja, das ist ja auch wieder Klientelpolitik, ne? Die es betrieben haben.
Ich hoffe, dass mit diesem Klimaticket das ändern wird mit den.
Das Klimaticket ist ja gut, nur du brauchst halt die Öffis trotzdem. Und wenn ich keine öffentlichen vor der Tür habe, dann nutzt man das Klimaticket nicht. Ne?
Also ich war sicher eine unter den ersten, die dieses Klimaticket gekauft hat. Ganz einfach deswegen, weil ich bin ein Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, da setze ich mich ein und der bringt mich dann dorthin. Und ich bin nicht miert, ich bin nicht angespannt und wenn er im Stau steht, steht er im Stau. Ich
kann arbeiten, lesen, schlafen, wenn ich drin bin.
Alles, was ich will. Und was dazu kommt, ist, was ich glaube, was passieren wird, ist, dass sie das verbessern werden. Weil es werden viel mehr Leute jetzt mit dem Klimaticket unterwegs sein. Und dann wird es nicht mehr gehen, dass am Sonntag kein Zug fährt oder kein Bus fährt. Wir sind jetzt schon zweimal gestrandet, ja, weil am Sonntag ist dort kein Bus gefahren. Und du sagst, Alter, das geht nicht. Ihr könnt nicht sagen, ihr seid eine Fremdenverkehrsgemeinde und dann fährt kein Bus.
Ja? Ich sag dir ehrlich, ich zweifle ein bisschen irgendwie. Ich halte die Grundidee des 1-2-3 Klimatickets, wie es die SPÖ entwickelt hat, für eine gute Idee, auch wenn ich die Preise vielleicht für ein bisschen zu hoch halte, aber die Idee mit 1-2-3 halte ich für gut. Ich glaube halt tatsächlich irgendwie, dass das 3er-Ticket, das österreichweite, ist ein relatives Minderheitenphänomen. Das sieht man ja. Irgendwann letzte Woche habe ich geschaut, waren keine 30.000 Tickets verkauft. Ja.
Vom österreichweiten.
Ja. Ich finde es trotzdem gut, dass es es gibt. Ja. Aber noch viel wichtiger wäre es gewesen, dass tatsächlich in alle Bundesländer das ganze Bundesland um 365 Euro gibt. Und am zweitwichtigsten, glaube ich, war einfach, und es gibt doch viele Pendler zum Beispiel, die von Wien, also von Niederösterreich nach Wien oder Wien nach Niederösterreich oder auch Vorarlberg, Tirol gibt es genauso nicht wenig Pendler irgendwie, dass dieses Zwei-Bundesländer-Ticket um einen akzeptablen Preis habe jetzt 730 vorgeschlagen, ist, ich habe mir gedacht, vielleicht 500 irgendwie, aber wenn es nach mir geht, darf man Öffis sowieso prinzipiell gratis machen, weil das spart der öffentlichen Hand so viel Geld bei Straßenreparatur etc. pp. Und einen zweiten Punkt, den ich nochmal aufgreifen möchte, vielleicht haben wir es vorher ein bisschen verkürzt gesagt, ich glaube auch nicht, dass es gut ist, mit den Ausnahmen aus der CO2-Steuer nur in Öffis zu investieren, sondern die Sabine hat da auch ein gutes Beispiel gesagt, ich finde es genauso gut, wenn man damit zum Beispiel den Ausbau von Fernwärme finanziert.
Voll,
ja? Oder halt jeder Form von Wärme, Energie, Transport, die allgemeiner gestaffelt ist, die idealerweise die Wege verkürzt, ja, weil es ist ja idiotisch, wie viel Energie beim Transport verloren geht oder auch wie viel Wärme beim Transport verloren geht, weil auf jeden Meter wird halt irgendwie 30 Grad um, auch wenn es nur ein Tausendstel Grad ist, kühler wird, aber auf 1000 Meter ist dann halt auch schon ein Grad. Ja. Also das läppert sich halt zusammen, irgendwie dieser ganze Ausbau von allem, was es möglich macht, mit gleich viel Energie wie jetzt mehr zu leisten oder sogar mit weniger Energie wie jetzt den jetzigen Standard aufrechtzuerhalten oder für viele Leute zu verbessern. Mhm. Und ganz ehrlich, irgendwie Fernwärme ist 100-mal angenehmer wie eine depperte Gastherme da haben.
Natürlich.
Ja. Voll. Voll. Jetzt ist Stille.
Fassungslosigkeit noch
zu. Nein,
es ist voll blöd, wenn man sich immer einig ist. Wir brauchen jemanden, der gegen uns.
Ja,
ist.
Das stimmt. Aber ich mein, wenn man sich das so anschaut, es gibt ja wirklich nicht einen Punkt, den man nicht kritisieren kann in dem ganzen Ding. Also sie haben ja da wirklich von vorn bis hinten über alle Themen wirklich ihre Klientel bedient. Also es ist so ein...
Ja, wisst ihr, was wir vergessen haben? Und
das so ein türkises Budget.
Was haben wir vergessen? Absolut... Der nächste große Kritikpunkt ist die Einsparung der Sozialversicherung.
Ja, absolut.
Das ist aus mehreren Gründen der Hammer. Nicht nur sozusagen, dass die Sozialversicherung quasi wieder als Lohnnebenkostensenker herangezogen wird und sozusagen da eine schlechte Stimmung insgesamt gemacht wird, wenn man sagt, ja super, die Sozialversicherung, da zahle ich eh so viel. Ein bisschen weniger über das ist quasi die Reform, eine Steuerreform, sondern dass die Bundesregierung der Staat dann einspringt, sozusagen, um die Verluste auszugleichen. Erstens aber muss man sagen, in den vielen Reformen, SVOG-Reform und so, oder auch davor, wo der Staat eingesprungen ist, oder wo wir Leistung übernommen haben, die eigentlich der Staat macht, Kinderbetreuungsgeld und so Geschichten, haben wir nichts davon gekriegt bis jetzt. Also diese Zahlungen des Bundes sind nicht oder nur unzureichend geflossen. Das heißt, da kannst du schon erwarten, dass bei dieser Einsparung der Krankenversicherungsbeiträge dann auch nicht das zurückkommt, was eigentlich ausgefallen ist. Aber zweiter großer Punkt, den man nicht missachten sollte oder den man richtig erwerten sollte, wenn die dann Ausgleichszahlungen machen, um das zu kompensieren, ist die große Gefahr, dass die sozusagen die Wirtschaft ihr Ziel erreicht, um zu sagen, die Beiträge des Bundes, der Öffentlichkeit werden immer größer in der Sozialversicherung. Das ist unleistbar für die Volkswirtschaft. Ja. Wieder sozusagen ein Punkt, der ihnen dann recht gibt, obwohl sie es ja selber sozusagen verursacht haben. Ja.
Aber auch eine totale Unehrlichkeit irgendwie. Diejenigen, die sich angeschaut haben, die Entwicklung zum Beispiel des Pensionssystems in Österreich, ja, wie tatsächlich die allgemeine Pension mit dem ASVG in die 50er Jahre eingeführt worden ist, steht in den Gesetzesmaterien ganz eindeutig drin. Ich weiß jetzt, dass ein
Drittel.
Genau, Drittel-Drittel-Drittel-Lösung. Also in Wirklichkeit ein Drittel zahlen wir selber, ein Drittel zahlen wir aus unserem Brutto-Brutto-Einkommen. Manche sagen dazu fälschlicherweise Arbeitgeberbeitrag, obwohl es genauso ein Teil von unserem Gehalt ist in Wirklichkeit. Und ein Drittel schießt auf Dauer der Bund zu.
Genau.
So, jetzt sind wir aber, ich meine, okay, ich weiß, dass es gibt einige kleine Sozialversicherungsträger, wo der Bund viel mehr wie ein Drittel beiträgt zur Pension. Aber für den Großteil der Menschen in Österreich, nämlich...
Von was reden wir? Das muss man ja den
Zuhörern sagen. Die Bauern und die Selbstständigen.
Die Selbstständigen, ja? Natürlich.
Ja. Wohingegen wir, der Großteil der Menschen in Österreich, also alle, die bei der PVA pensionsversichert sind, wir haben nicht einmal mehr 10% Staatszuschuss irgendwie. Wir sind die Melkkühe der Nation.
Wir haben aber die Dritteldeckung auch nie erreicht. Das heißt... Ein Drittel Zuzahlung vom Bund hat es nie gegeben.
Eh nicht. Ich sage nur, es ist bei der Einführung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, ist in die Gesetzesmaterien gestanden, langfristig ist daran gedacht, dass der Bund ein Drittel zuschießt. Ja? Und selbst mit diesen Horrorzahlen, die jetzt irgendwie von Agenda Austria und so netten beinschabartigen Forschungsinstituten kommt, selbst bei diesen Zahlen waren wir noch weit weg von einem Drittel irgendwie. Weil selbst wenn es 15 Milliarden sind irgendwie, dann sind wir weit weg von einem Drittel irgendwie. Mhm. Also es ist ein kompletter Schmäh. Ich finde es halt eher schade, dass die Gewerkschaftsbewegung und die Sozialdemokratie sagt, nein, es ist jetzt eh so sicher, weil es durch die Reformen der letzten Jahre sicher gemacht worden ist. Das waren lauter Reformen, die wir eigentlich angelehnt haben. Ja? Von der Pensionsreform 2003 bis tralala, ja. Die eigentlich Pensionen für den Großteil von uns verschlechtert haben. Und jetzt noch ein Bonmot aus meiner eigenen Arbeitswelt. Unsere Firma ist ja teilfinanziert auch von einigen kleineren und zwei großen Sozialversicherungsträgern, von der PVA und von der ÖGK. Und letztes Jahr hat uns eine nette Partei, die Teil der schwarz-blauen Koalition war, den Wiener Stadtrechnungshof an den Hals gejagt. Das ist ja nichts besonders Böses irgendwie. Ja, das passiert normal und das ist ja gut, dass es Prüfungen gibt, wie wir mit öffentlichen Mitteln umgehen. Der große Superschmäh war, dass sie gesagt haben, schaut doch bitte, dass ihr weniger Geld von der Gemeinde Wien braucht und holt euch mehr von den Sozialversicherungen. So, und genau eine dieser Parteien, die dafür gesorgt hat, dass wir arbeitenden Menschen die Mehrheit verloren haben in die Sozialversicherungen, die also eigentlich jetzt mit ihrer Mehrheit total einfach beschließen können, die Firma vom Axel kriegt 10 Millionen mehr, sagt, und wir sollen schauen irgendwie, dass wir mehr Geld von denen kriegen, statt dass sie es einfach beschließen in die Gremien, wo sie die Mehrheit haben. Ja. Das ist einfach. Nein, das ist natürlich klar, aber das ist ja in Wirklichkeit das alle im Kreis herumschick spül.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass man das den Leuten und wir halt hier unseren Zuhörerinnen wirklich klar macht, was sie da bekommen haben und dass der einzige Hebel ist, in dem Land wieder was zu ändern, diese Partie endlich abzuwählen. Und auch wenn ja, und auch wenn es dieses grüne Feigenblatt gibt und mehr ist es ja nicht, die Politik ist tief türkis, tief schwarz, tief konservativ und solange die Mehrheit haben, wird sie das auch nicht ändern. Und ich glaube, das muss jetzt endlich in die Leute Arbeitnehmer, also in die Köpfe der Arbeitnehmerinnen rein, dass diese Regierung niemals für sie auch nur irgendwas Gutes bringen wird.
Ja, wobei, das grüne Feigenblatt ist auch für mich der falsche Begriff.
Ja. Ja, Feigenblatt. Aber Blättchen.
Grün passt schon irgendwie. Erinnert sich daran, welche Farbe die Hahnenschwanzler irgendwie nach dem Februar 1934 gehabt haben? Die waren auch grün.
Ne? Ja, soweit sind sie Naturverbunden.
So weit sind sie noch nicht irgendwie, aber man, es gibt halt einen neuen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für Geschwindigkeit im politischen Umfallen. Was uns die Grünen als Sozialdemokratinnen teilweise zu Recht über viele Jahre vorgeworfen haben. Ja, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ja, ich meine, die SPÖ hat bei so vielen Sachen in Koalitionen mitgemacht, was absolute No-Gos sind irgendwie, wenn ich nur daran denke, irgendwie Nicht-Einhaltung, irgendwie bei Versprechen zu den Abfangjäger, zur Studiengebühr und. Da fallen mir hunderttausende Sachen ein, übrigens auch einige Pensionsreformen irgendwie, wo die SPÖ genauso mitgemacht hat. Nebenbei bemerkt eins, was uns momentan massiv auf den Kopf liegt, nämlich die Abschaffung der Vermögenssteuer, durch die indirekt dann ein paar Jahre später irgendwie auch die Erbschaftssteuer gefallen ist. Da hat sogar die SPÖ noch einen Bundeskanzler gestört, irgendwie, auch wenn es mittlerweile bald 25 Jahre her ist. Also wir haben schon selber bei viel Scheiße auch mitgemacht, so ehrlich müssen wir sein. Aber es ist halt immer lustig irgendwie, wenn andere dann damit ihr eigenes Umfallen rechtfertigen, weil das ist es nicht irgendwie, weil das ist so irgendwie, wenn ich sage, hörst, Sabine, du bist bei Rot über die Kreuzung gegangen, jetzt darf ich auch. Ja, im Endeffekt.
Ja, wobei, Umfallen kannst du nicht sagen. Die Frage ist, ob die jemals gestanden sind, was das betrifft. Nicht? Ja?
Das ist wieder in dieser Regierung, Thema.
Das muss man auch sagen, ja.
Schöne Formulierung. Ja,
vom Regierungsprogramm bis hin zu dieser angeblich ökosozialen Steuerreform kann man von einem Stehen oder von grünen, echt grünen Ideen, glaube ich, nicht einmal im Ansatz sprechen. Nicht? Auch das berühmte Ändern sozusagen in der Richtung sozusagen, dass man quasi etwas stärker besteuert, was belastet die Umwelt und sozusagen das auf der anderen Seite, wenn man sich quasi umweltfreundlich verhält, dass man das wieder zurückkriegt, das ist einfach falsch.
Ja, ich glaube, unterm Strich muss man sagen, dass dieses Land sich jetzt endlich eine wirklich richtige sozialistische Politik für die Menschen in diesem Land verdient hätte.
Viele Länder hätten sie das verdient.
Ja,
die ganze Welt
hätte sich das verdient.
Das stimmt natürlich, aber man muss ja da, ich glaube, wir müssen Begriffe wie Sozialismus auch wieder mit Leben füllen. Ich meine, die SPÖ verwendet den Begriff eh nicht mehr, aber was machen wir in Wirklichkeit damit? Wir machen in Wirklichkeit nichts anderes als eine Politik, die dafür sorgt, dass unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem nicht einzig und alleine auf der Ausbeutung von Mensch und Natur für den Profit basiert, weil das ist es nämlich in letzter Konsequenz. Ja. Manche sagen da ökosozial dazu, irgendwie, es ist mir völlig wurscht in Wirklichkeit, die Begriffe, ich persönlich nenne es Marxismus, es ist mir auch wurscht, ich glaube, man muss es klar machen und da müssen wir schon einmal selber nachdenken, weil gerade wenn es um ökologische Fragen geht, dann ist die österreichische Gewerkschaftsbewegung und auch die Sozialdemokratie manchmal noch ein paar Jahrzehnte dahinter irgendwie. Manchmal kommt mir vor, wir haben weder aus Heimburg noch aus Zwentendorf irgendwas gelernt irgendwie. Ja, also ich persönlich kenne zum Beispiel fast niemanden mehr, der für neue Straßen in Wien ist. Trotzdem glauben irgendwelche Leute irgendwie, weil es halt irgendwie in 7 Grätzeln von 3 Bezirken ein paar Leute gibt, die für neue Straßen sind, das ist ganz Wien. Das ist auch so ein Ort von beinscharpscher Interpretation von Zahlen. Na klar, wenn ich dorthin gehe, wo die Stadt Wien seit Jahren versagt hat darin, das muss man ja so ehrlich sagen, gescheite Öffis hinzubauen, natürlich werden dann die Leute sagen, ich will mit dem Auto hinfahren, ich brauche einen gescheiten Parkplatz und ich brauche eine Garage und ich muss auch schnell fahren können auf der Straße irgendwie und es darf kein 3 Meter breites Wegerl sein, wo ich alle 10 Meter eine Ausweichstelle brauche irgendwie. Schon klar, ja.
Aber voll auf deiner Seite.
Man könnte ja auch andere Wege finden. Es gibt längst Modelle, welche BIMs, welche U-Bahnen ausbaut werden, das eigentlich längst einen Schluss des Schnellbahnkreises braucht rund um Wien und. Ja.
Also ich glaube, Themen haben wir für die nächsten 300 Podcasts genug. Was aber ganz wichtig ist den Leuten einfache Botschaften mitzugeben. Und ich habe es ja vorher eh schon gesagt, wenn man einfach 3 oder 4 oder von mir aus auch 5 Kernbotschaften formuliert, warum nur die Sozialdemokratie dieses System, ihr habt es so schön genannt, wie hat sie gesagt dazu, Basti irgendwas?
Bastianisch.
Also ich nenne es jetzt einfach so, wie es ist, ich nenne es jetzt Kapitalismus, weil das ist es, genau darum geht es. Wenn man dieses System endlich durchbrechen will, dann muss man, glaube ich, jetzt wirklich in die Köpfe der Leute wieder reinkommen und das kann man nur, indem man ihnen wirklich sagt, worum es geht. Und ich glaube, das geht mit 3, 4, 5 Kernbotschaften und die müsste man geschlossen trommeln und auf die müsste man sich verständigen. Und da haben wir die Themen eh schon angesprochen, die jetzt ganz wichtig sind für die Leute. Vielleicht ergänzt eben um den ökologischen Faktor, weil der das große Thema der nächsten Jahre sein wird, dass wir überhaupt noch Raum zum Leben haben. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann wird sich einiges ändern in diesem Land.
Was mir noch wichtig war in dem Zusammenhang, weil der Axel das vorher gesagt hat, mit der Sozialdemokratie viele Fehler gemacht, keine Frage. Aber das ist deine Wortmeldung, die mich auf das gebracht hat. Ich denke mir, wichtig ist, dass den Grundsatz, du hast gesagt, ob du nennst das Marxismus oder wie auch immer, jedenfalls eine gerechte, solidarische Welt automatisch sozusagen die Menschen berücksichtigt und ihre Bedürfnisse. Das heißt auch das Grüne berücksichtigt und die Lebensumwelt gute Bedingungen erzeugt. Das heißt, die Idee sozusagen, die du angesprochen hast, Axel, ist, denke ich mal, der Schlüssel zum Erfolg in diese Richtung. Zum Schlüssel für eine menschengerechte Welt sozusagen. Für alle.
Ich denke mal, eine Welt, in der weder Mensch noch Natur ausgebeutet werden, für den Profit kann es nicht geben im Kapitalismus. Genau. Deswegen ist es einfach, glaube ich, wichtig, nicht nur Forderungen aufzustellen, sondern Forderungen so zu gestalten, dass sie immer gleichzeitig klar machen, warum sie eigentlich im Kapitalismus nicht umsetzbar sind. Und zweitens gleichzeitig auch, und danach schreien schon viele Menschen, ja, die Menschen Handlungsmöglichkeiten zu geben, wie sie einen Beitrag dazu leisten können. Das ist auch was wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik als unsere Aufgabe sehen, dass man einfach euch da draußen, sei es, dass wir schon oft mit euch zusammengearbeitet haben, politisch, was es ja durchaus bei nicht wenigen gibt, irgendwie, sei es bei Antifa-Demos, bei Antirassismus-Demos, bei Demos gegen Schwarz-Blau, vielleicht in Zukunft auch in der einen oder anderen ökologischen Frage, dass man einfach Angebote setzt, wie man tatsächlich gemeinsam dafür kämpfen kann, dass sich politisch was verändert. Und das funktioniert nicht mit einem Wahlkreuzerl einmal alle 5 Jahre. Wer das glaubt, hat Illusionen, weil das ist nur eine sehr reduzierte oder eigentlich eine amputierte Form von Demokratie. Wir müssen Demokratie deutlich ausweiten, sodass die Leute wirklich in ihrem Leben mitbestimmen können, sei es jetzt, wenn es um einen Tunnel oder eine Straße geht, sei es im Betrieb, sei es in der eigenen Wohnanlage. Und dort fängt es an, dann geht es natürlich im Endeffekt bis auf die weltweite Ebene. Ja? Weil wir müssen natürlich, man kann nicht einfach sagen, weniger Produktion, solange 1 Milliarde Menschen auf der Welt fast hungert, also 800 irgendwas Millionen, solange 2 Milliarden Leute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, irgendwie kann man nicht aufhören, Rehren zu produzieren und Waschbecken, wo es Wasser reinrinnt irgendwie. Oder Sanitäranlagen oder was auch immer. Wir kommen schon wieder zum Ende. Es war die 23. Ausgabe unseres Podcasts, das politische Quartett. Wenn es euch gefällt, dann verbreitet es weiter. Das ist das, was uns immer am meisten gefreut. Es gibt uns ja mittlerweile nicht nur auf iTunes, sondern auf Spotify. Und natürlich gibt es unseren Podcast immer auf unserer Webseite, auf widerstand.at. Wenn ihr Ideen habt, welche Themen wir behandeln sollten, wenn ihr Rückmeldungen habt zu dem Podcast, schreibt uns einfach an kontakt@aufwiderstand.at. Oder wenn ihr überhaupt bei einem Podcast einmal selber dabei sein wollt oder mit uns zusammen auf eine Demo gehen wollt, das ist das, was uns am allermeisten gefreut, dann nehmt genau die gleiche E-Mail-Adresse und wir verabschieden uns wieder mal mit einem gemeinsamen Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.